Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu begrüßt Sie Gertrud Brenn. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Das Leben ist eine Achterbahn. Manchmal ist man ganz oben, manchmal ganz unten. Und genau diese beiden Extreme gilt es zusammenzuhalten und die Balance zu bewahren, egal wie der Sturm des Lebens weht. Aber das ist wohl auch die größte Herausforderung im Leben von uns allen. Heute sitzt hier eine Frau bei mir, bei der das Schicksal zugeschlagen hat und das gar einige Male, bis sie dann begonnen hat, alles niederzuschreiben. Und daraus ist auch ein Buch entstanden, das anderen jetzt in ähnlichen Situationen weiterhelfen soll. Herzlich willkommen hier bei mir im Radio Wohnzimmer, Helga Seebacher.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Seebacher, Sie sind 1973 in Brixen geboren, in Fintel aufgewachsen mit Ihren zwei Brüdern, einer älter, einer jünger. Der Vater war Magazineur bei der Firma Rierbar, Ihre Mutter Postbeamtin. In Fintel Volks- und Mittelschule gemacht, dann die Handelsschule in Bruneck abgeschlossen. Danach begonnen Medizin zu studieren und das dann nach einem Semester abgebrochen und auf Psychologie gewechselt. Sie haben immer schon gewusst, dass der Mensch Sie besonders interessiert. Dann nach dem Studium sind Sie in die Bezirksgemeinschaft Bustertal eingetreten und arbeiten da seit über 20 Jahren mittlerweile in den verschiedensten Bereichen und Funktionen. Sie sind dort Mitarbeiterin im Frauenhaus Bruneck und haben nach 5 Schicksalsschlägen, die Ihnen widerfahren sind, sich auf die Hinterbeine jetzt gestellt, eine Ausbildung zur Neuromentaltrainerin gemacht, alles niedergeschrieben, was Ihnen da so passiert ist. Und Sie wollen mit diesem Buch und dem gewonnenen Wissen anderen helfen. Sie sind verheiratet mit Ihrem Mann und haben 2 Töchter, 19 und 16 Jahre alt, und leben heute zufrieden und gut auch mit Ihrer Diagnose Multiple Sklerose. Die Multiple Sklerose ist als 5. Schicksalsschlag in Ihr Leben gekommen. Wie geht es Ihnen jetzt damit im Moment?
Ja, also mir geht es im Moment gesundheitlich sehr gut. Also ich habe die Krankheit ganz gut im Griff, habe eigentlich momentan überhaupt keine Schübe, keine Symptome und muss auch sagen, dass ich eigentlich gar keine Medikamente also nehmen muss momentan.
Also können ein ganz normales Leben führen?
Ja, eigentlich schon.
Keine Einschränkungen?
Nein, es ist wahrscheinlich werde das heute im Laufe von unserem Gespräch noch ein bisschen erklären und erzählen. Ich denke, dass es einfach die logische Konsequenz war, dass ich irgendeine Krankheit entwickelt habe und auch mir durch die Krankheit klar geworden ist, was ich ändern muss in meinem Leben, um auch genau die Krankheit in den Griff zu kriegen. Und ich denke schon, dass das alles dazu beigetragen hat, dass ich ganz einen guten Umgang mit der Krankheit habe.
MS hat ja viele Gesichter, es ist eine chronische Krankheit, irreversibel.
Ja, ja.
Also die Diagnose ist erstmal hart, aber wenn man sieht, man kann auch damit gut leben.
Ja, es ist ja die Krankheit der 1000 Gesichter, sagt man allem so.
Vielleicht, Frau Seebacher, gehen wir zurück an die Anfänge. Sie sind in Fintel aufgewachsen mit Ihrer Familie und haben eine relativ normale Kindheit geführt. Ja. Wie würden Sie die denn beschreiben im Rückblick? Mit den 2 Brüdern, einer älter, einer jünger?
Ja, jetzt, ich glaube, ich bin so ein typisches Kind aus den 70er, 80er Jahren. Also es war recht unbeschwert, unsere Kindheit. Ich glaube, so sagen Sie kennen, dass ich total in einer normalen Mittelschichtsfamilie aufgewachsen bin. Also es hat uns an nichts gefehlt. Wir haben alles ein bisschen gekriegt, was wir gewählt haben. Was jetzt ich ganz fest schätze, dass es nie in Frage gestellt worden ist, dass ich nach der Matura ein Studium umfange, weil ich denke, das ist jetzt vielleicht Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ja, Mädchen haben Sam schon studiert, aber es war halt auch nicht so ganz üblich. Und ich muss sagen, meine Eltern haben das eigentlich voll und ganz unterstützt und bin ihnen ganz fest dankbar für sie.
Obwohl Sie gesagt haben, die Wahl der Oberschule, die würden Sie heute anders treffen.
Ja, ganz genau. Die Handelsschule, damals hat sie kaufmännische Lehranstalt geheißen. Die war jetzt nicht ganz geschickt. Die Wahl war jetzt nicht ganz geschickt getroffen, weil im Laufe von den Jahren hat sich herausgestellt, dass die Wirtschaft und die ganzen Sachen eigentlich überhaupt nicht mein Interesse seien.
Und Sie haben sie ausgewählt, weil die Mutter
ja,
gesagt hat?
Ja, genau. Da hat mich meine Mama ein bisschen dahin gedrängt, weil sie selber so in der Verwaltung gearbeitet hat. Sie war ja lange Postbeamtin. Und ja, nach der Mittelschule war ich einfach vielleicht noch nicht reif, um da irgendwie eine große Entscheidung für mich zu treffen. Aber im Nachhinein war es eigentlich nicht einmal ganz, echt nicht ganz eine schlechte Entscheidung, weil mindestens habe ich gewusst, was ich nicht will. Also eigentlich, mir war ziemlich klar, dass ich so in Richtung Wirtschaft, alles was so mit Geld und so mit Bürokratie und Zettelwirtschaft zu tun hat, ist nicht so ganz mein Ding, war es nie. Ich bin eigentlich schon am Ende von der Handelsschule eben mitgekommen, dass mich eigentlich der Mensch interessiert. Also der Mensch an sich interessiert mich. Und genau die Fächer eben, so gerade Biologie und so Humanwissenschaften, haben wir ja in der Handelsschule sehr früher nicht gehabt. Nicht?
Mhm. Und dann Medizin zu studieren war ganz schön mutig, ja, weil da muss man einiges nachholen.
Ganz genau. Medizin zu studieren, ja, eben das war noch meine Entscheidung, weil ich mir gedacht habe, wenn mich schon der Mensch interessiert, nachher gehe ich auf 100%. Nachher möchte ich einfach in Richtung Medizin gehen. Es war einfach noch schwierig für mich, das Medizinstudium, weil ich ja keine, also ich habe wirklich Biologie, Chemie, Physik, Latein, die ganzen Sachen haben mir in der Handelsschule gefehlt. Und das natürlich habe ich zu spüren gekriegt, nicht?
Frau Seebacher, waren Sie, wenn man sagt, ein älterer Bruder, ein kleiner Bruder, waren Sie so ein bisschen die Prinzessin, die Behütete? Waren Sie ein braves Kind? Waren Sie ein rebellisches Kind? Wie würden Sie denn das beschreiben?
Spontan würde ich jetzt sagen, ich bin ein typisches Sandwich-Kind. Vielleicht so.
Erdrückt also, schon?
Nicht so im negativen Sinn erdrückt, sondern so im Rückblick muss ich sagen, ich habe so ein bisschen meine Freiheiten gehabt. Also auf der ältere Bruder ist halt der, auf dem man, das ist jetzt total logisch, meine subjektive Sicht, auf dem man viel Wert gelegt hat und viel geschaut hat, so von der Elternseite aus. Der Kleine noch, was nachher kam, ist das Nesthäkchen der Familie gewesen sozusagen. Und ich war allem wieder, das kann ich mir gut erinnern, dass ich allem wieder recht froh war, dass die Eltern so viel zu tun gehabt haben mit den Ältesten und mit den Jüngsten. Und nicht mal allem vorkommen, ich kann ein bisschen tun, wie ich will.
Also als Mädchen. Das, weil als Mädchen waren Sie ja was Besonderes, oder?
Ja, natürlich. Besonders insofern, dass ich natürlich die war, die im Haushalt geholfen hat und so weiter, selbst schon. Und vielleicht, ja, was nachher im Laufe der Jahre besonders hervorgestochen ist, ist vielleicht schon die enge Beziehung zu der Mama nicht.
Also, war die immer sehr eng?
Ja, ich würde schon sagen, also sicher in den Jugendjahren haben wir schon unsere Auseinandersetzungen gehabt, auch sehr heftige Auseinandersetzungen, kann ich mich erinnern, die ja ziemlich normal sein, würde ich sagen. Aber insgesamt habe ich eigentlich mit der Mama allem ganz eine lange und gute Beziehung gehabt, also beidseitig, also auch sie zu mir viel Vertrauen und so.
War sie auch stolz auf Sie, dass Sie studiert haben, dass Sie Ihren Weg gemacht haben?
Ja, also selber habe ich mein Buch auch mal kurz beschrieben, gerade weil sie eben die schwere Diagnose gekriegt hat, kann ich mich erinnern, in dem Moment sind mir so viele Gedanken durch den Kopf geschossen, so schöne Erinnerungen auch. Und eine von den schönsten Erinnerungen war so der Stolz, bald ich mein Studium abgeschlossen habe, also bald sie zu der Pension kam, seine Pensionsfeier. Und ich kann mich erinnern, sie haben sie schon auch mir das so irgendwie ins Gesicht gesagt, nicht, weil es war früher auch nicht so üblich, die Sachen so direkt anzusprechen. Und ich weiß, haben sie gesagt, dass sie unmögliche Freude haben und dass sie ganz stolz auf mich sein, dass sie das erreicht haben. Ja.
Schön. Sie haben beide Eltern verloren, beide Eltern innerhalb eines Jahres, beide Eltern aufgrund derselben Krankheit. Mhm, genau. Wie lange ist das jetzt her? 12, 13 Jahre?
Ja, das ist inzwischen schon einige Zeit her. Also, dass sie verstorben sein war 2011, der Tata, und 2012 noch die Mama, genau.
Sie haben vorher schon einiges mitgemacht. Ihren Mann, wann haben Sie den kennengelernt? Wann ist der in Ihr Leben getreten?
1996, genau.
Also auch schon eine Weile her?
Ja, ganz genau.
Und der ist aus demselben Dorf?
Er ist aus demselben Dorf, genau. Und wir haben uns bei unseren Freizeitaktivitäten beim Sportbetreiben haben uns kennengelernt, genau.
Mit Ihrem Mann haben Sie schon viel mitgemacht. Sie haben praktisch alle Schicksalsschläge mit ihm gemeinsam durchlebt. Wie wichtig war er für Sie?
Er war allem so der Begleiter an meiner Seite, nicht? Also er war.
Aber der beschützt hat, der aufgefangen hat oder der Sie einfach so gelassen hat, wie Sie sind?
Beschützt hat. Augen geöffnet hat, obwohl ich die Psychologin bin, muss ich sagen, Vorausbildung in unserer Beziehung ist oft eher so ein bisschen der Psychologe und weist mich hin auf gewisse Sachen oder öffnet mir die Augen, wo ich ja oft einmal vielleicht einen blinden Fleck gehabt habe. Bei den Schicksalsschlägen war er natürlich inzwischenzeitlich mehr betroffen, weil es darum ging, dass wir unsere zwei ersten Kinder eben verloren haben, bis hin zu den Schicksalsschlägen, wo ich meine Eltern verloren habe, wo er selber natürlich ein bisschen weniger betroffen war. Also er war allem so der stete Begleiter an meiner Seite, was das auch, ja, er war schon imstande, das alles recht gut aufzufangen.
Sie haben auch gesagt, dass sie auch ausgehalten hat, weil es natürlich nicht immer leicht war.
Ja, ganz genau.
Obwohl sie sehr, sehr lange sehr ruhig geblieben sind, unter Anführungszeichen, oder viel ihrer Emotionen nicht herausgelassen.
Ja, aber ziemlich nach außen hin. Also ich muss sagen, also wenn er da jetzt im Raum war und da kann da mitreden, nachher hätte er schon seine Geschichte zu erzählen, weil ich denke, er hat schon viel, sehr viel aushalten gemisst und so, dass ich ja, dankbar bin, dass er an meiner Seite geblieben ist. Oft einmal im Nachhinein denke ich mir, das hätte vielleicht nicht jeder an der Seite von einer Frau so ausgehalten, weil ich die Emotionen seiner Heimat schon oft durchgegangen, auch wenn ich im Außen hin so ganz ruhig war und allem die Starke war, was das alles so locker irgendwie auf sich nimmt.
Helga Seebacher, Sie haben standesamtlich dann geheiratet, Ihr Mann. Wie heißt Ihr Mann?
Martin.
Den Martin standesamtlich geheiratet. Sie haben zwei Babys verloren.
Genau.
Beide wären Buben gewesen.
Mhm.
Einmal im 6. Monat und einmal in der 29. Woche.
Ja, genau.
Kinder zu verlieren ist wohl das Schlimmste, das man sich vorstellen kann. Sie erinnern sich an alles noch genau im Detail?
Ja, nein, nicht an alles. Unser erstes Baby ist ja leider Gottes tot zur Welt gekommen. Und aber recht schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter oder beziehungsweise in einer sehr fortgeschrittenen Schwangerschaftswoche. Und an dem Moment, dass das Baby tot auf meiner Brust gelegen ist, kann ich mir echt gar nicht mehr, also das ist ein Moment, die ich denke, das war totale Traumatisierung, weil da hat es auch kein Anzeichen vorher gegeben, das ist wirklich von einem Moment auf den anderen passiert. Ich meine, ich habe schon daheim gemerkt, das ist irgendwas, da bahnt sich irgendwas um, es sind dementsprechend Symptome da. Wir sind die Nacht ins Spital gefahren und der Gynäkologe hat noch eben festgestellt, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und ich habe das Baby noch innerhalb 20 Minuten oder eine halbe Stunde tot zur Welt gebracht. Das ist innerhalb so kurzer Zeit alles passiert. Ich denke, das war eine totale Traumatisierung für mich. Nicht? Und haben auch dementsprechend reagiert. Nicht? Ich denke, das ist eine klassische Dissoziation.
Ah, dass Sie sich nicht mehr erinnern können.
Ja, genau. Totale Erinnerungslücke an den Moment, dass das Baby eben, das war ja die einzige Chance gewesen, das Baby nochmal umzuschauen und sich zu verabschieden. Nicht? Aber das habe ich total nicht. Also da habe ich keine Erinnerung. Und, ja.
Wann sind Sie danach wieder arbeiten gegangen?
Sel bin ich relativ gleich. Arbeiten gegangen, ja. Sel habe ich, also da gibt es ja, das ist jetzt auch schon ziemlich lang her. Auf der gesetzlichen Lage hat sich inzwischen vielleicht, ich muss es mal wissen, vielleicht irgendwas geändert. Aber ich habe in Sem also keinen Anspruch gehabt, irgendwie ein bisschen länger daheim zu sein oder Mutterschutz zu genießen oder so.
Aber können Sie sich da erinnern, wie Sie dann wieder zur Arbeit gegangen sind?
Ja, also es war schon eine komische Situation, da kann ich mich tatsächlich erinnern, weil es war nun wirklich eine Situation, also ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt, weil eigentlich hätte ich ja gesollt daheim sein, beziehungsweise nur die letzten Wochen arbeiten, um noch für längere Zeit daheim zu sein, um die Rolle als Mama noch auszuüben. Und es war noch total anders. Nicht? Ich bin noch auf die Arbeit gekommen, der Bauch war nicht mehr da. Die Kolleginnen Sam waren ja gewöhnt, oder halt, ich war ja Sam hochschwanger. Und auf einmal bin ich wieder gekommen und dann war ich nicht. Da war auch irgendwie die Sprachlosigkeit, was ich auch ganz gut nachvollziehen kann. Die Menschen rund um mich haben nicht gewusst, wie sie mit mir jetzt da umgehen sollen und mit mir reden sollen. Und das ist ja total normal. Nicht? Das Ja, es ist ganz eine besondere Situation gewesen, bis ich mich noch wieder eingewöhnt habe.
dann sind Sie wieder schwanger gewesen?
Genau, ja, weil, weil wir Entwarnung gekriegt haben von den Ärzten, beziehungsweise die Ärzte haben uns gesagt, das kann halt einmal passieren. Und sie haben uns ja so mit statistischen Zahlen argumentiert. Und sie haben halt irgendwie gesagt, ja, statistisch gesehen passiert das so und so oft. Und jetzt waren halt sie betroffen und das, ja,
auf jeden Fall. Weitermachen und probieren.
Genau, genau. Deswegen haben wir da uns auch überhaupt keine Sorgen gemacht. Und haben zwei Jahre später, ja, sind wir halt die nächste Schwangerschaft in Gang sozusagen.
Genau, und da ist dann in der 29. Woche ja wieder einiges schiefgelaufen.
Was ist da passiert? Ja, es hat schon wieder mit so, eigentlich auch von einem Tag auf den anderen, habe ich so ein komisches Gefühl gehabt, ich war in der 29. Woche und
Ende siebtes Monat.
Ja, ganz genau. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich einen Stein im Bauch hätte. Also ich habe ja bis dahin gute Bewegungen vom Kind gespürt. Und plötzlich hat sich das so schwer angefühlt. Und ich habe mich nachher natürlich an das erste Mal erinnert. Und erst Sam habe ich das erste Mal wieder Angst gehabt, dass etwas sein könnte. Und ich kann mich erinnern, es war genau in der Mittagspause von dem Arbeitstag, dass ich sehr beunruhigt war und habe mich im Brunnig nachher an die Gynäkologie gewandt. Und dann hat man noch einen Herzultraschall gemacht, beziehungsweise die Herztöne kontrolliert und noch einen Ultraschall gemacht. Und man hat gesehen, dass das Kind, nicht das Kind, sondern die Herztöne vom Kind leider ganz schwach sein. Das ist noch wieder ganz schnell gegangen.
Vor allem waren sie in Bozen.
Genau, dann bin ich nach Bozen gekommen. Sie haben einen Notkaiserschnitt gemacht und das Baby auf die Welt braucht nicht. Es hat gemäß Bozen sein, weil es dort die Neonatologie gibt. Und im Grunde sind sie nicht für Frühchen in der 29. Woche ausgestattet. So war es halt damals. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ja.
Und das Kind hat gelebt?
Genau, das Kind hat gelebt. Ja, es ist in der 29. Woche auf die Welt gekommen. Ist natürlich in einen Inkubator gekommen und hat die ganze neonatologische Unterstützung gekriegt. Es hat noch 8 Tage gelebt. Obwohl schon am Anfang eine kleine Gehirnblutung festgestellt worden ist, wo die Ärzte gesagt haben, ja, das ist irgendwas, sie wissen nicht genau, was das ist. Es ist nicht so schlimm, weil es in einer Gehirnregion ist, was jetzt nicht so massive Auswirkungen hat. Auf jeden Fall, es war so ein bisschen eine komische Sache, wo wir nicht genau gewusst haben, aber auch nicht die Ärzte, was das jetzt ist. Aber es ist was da, was nicht ganz normal ist. Und das hat uns natürlich sehr beunruhigt. Nicht? Deswegen, die 8 Tage, da waren wir alle zwischen Hoffen und Angst. Und was kommt da jetzt auf uns zu? Wird es schlimmer? Wird es besser? Die Ärzte natürlich waren sehr bemüht. Das ganze Personal in der Neonatologie war sehr bemüht und haben sich fest gekümmert und uns allem gleich informiert. Also es hat ganz perfekt funktioniert. Und trotzdem eben ist noch am Ende, also am 8. Tag, am 7. eigentlich eine ganz massive zusätzliche Gehirnblutung aufgetreten, ganz unabhängig von der anderen Sache, wo wir einen Anruf gekriegt haben, weil ich war ja nachher zwischenzeitlich wieder daheim in Findl. Also ich war ja nicht die ganze Zeit stationär. Und wo man mir noch mitgeteilt hat telefonisch, dass da irgendwas ganz Massives aufgetreten ist und dass wir uns wirklich aufs Schlimmste vorbereiten müssen. Und sie haben uns eben am 7. Tag gesagt, am 7. Lebenstag von unserem Sohn, wir brauchen jetzt nicht gleich nach Bozen kommen, weil jetzt sie einfach drin sein, zu behandeln und das Möglichste zu tun, um vielleicht echt das Inso-Baby zu retten. Und wir sollen den nächsten Tag sozusagen kommen. Am Abend haben sie uns nochmal umgerufen und haben gesagt, nein, wir müssen es wirklich jetzt aufs ganz Schlimmste gefasst machen, weil sie sind nicht imstande, die Gehirnblutung zu stoppen. Das ist etwas, was einfach ganz massiv sich ausgebreitet hat und hoffnungslos ist. Mhm. Dann sind wir natürlich jetzt den 8. Tag nach Bozen gefahren. Auf jeden Fall kann ich mich an die Fahrt ganz gut erinnern, weil das war eine Fahrt, glaube ich, so eine Fahrt wird man im Leben nicht oft erleben. Nicht,
aber konnten Sie in der Zeit weinen?
Ja, ich denke schon. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Es sind noch so viele Sachen in unserem Leben passiert, dass ich oft einmal so ein bisschen ein Chaos im Kopf habe, dass ich wie reagiert habe. Deswegen kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie ich in dem Moment reagiert habe. Aber ich denke schon, dass wir aus Verzweiflung, dass uns die Tränen gekommen sind. Weil es war da so viel Hoffnung und Angst davor in unserem Körper. Und in dem Moment, wo wir gewusst haben, wie das ausgehen wird, sind einfach die Emotionen aus uns rausgekommen. Und dann eben die Fahrt nach Bozen, die war einfach unbeschreiblich. Ich weiß noch, wir haben kein einziges Wort gesprochen, so im Nachhinein, wenn ich das so ein bisschen überlegt habe. Das ist auch, glaube ich, in meinem Buch beschrieben, die eine Fahrt. Jeder ist in seiner Welt, wie er nicht. Mein Mann war in seiner Welt, irgendwie mit seiner Vorstellungen, was uns jetzt, was wir da jetzt erleben werden in der Neonatologie. Und die war ein bisschen mit meinen Vorstellungen. Bären haben wir natürlich mega viel Angst gehabt, was jetzt auf uns zurückkommt. Nicht? Weil eigentlich hätten wir in dem Tag, wenn nicht die Gehirnblutung gewesen wäre, hätten wir unser Baby gedarft zu uns nehmen, beziehungsweise mit der Kängurupflege beginnen. Aber zu ist eben nicht gekommen. Nicht? Und dann sind wir einfach vor die Entscheidung gestellt worden, ob wir jetzt die Geräte ausschalten möchten oder nicht.
Wer hat da mit Ihnen gesprochen?
Also es war der Primär Dr. Messner, was mit uns das Gespräch geführt hat. Ich muss sagen, ich schätze ihn ganz fest. Als Primär Neonatologe hat er uns ganz gut auf dem Weg begleitet.
Sie haben gesagt, ein Bild, aber von ihm bleibt Ihnen auf ewig. Hubert Messner wie einen Apfel ist.
Ja.
Und was hat er Ihnen da gesagt?
Ja, und das ist jetzt gar nicht negativ, oder das kann fast so klingen. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber es war halt gerade Mittagszeit, dass wir gekommen sind nach der Fahrt und in die Neonatologie. Wahrscheinlich ist er vom Mittagessen gekommen, von der Krankenhaus, meinst du, so stelle ich mir es halt vor. Und er hat noch einen Äpfel eben in der Hand gehabt und hat den während dem Gespräch gegessen. Ja, wirklich, das ist einfach ein Bild, das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Nicht?
Sie haben sich auch dafür entschieden, sie abzuschalten, konnten aber dann noch Kontakt mit ihm aufnehmen, mit dem Kind,
ja,
oder?
Ganz genau.
Das haben Sie dann bewusst gemacht?
Wir haben im Gegenüber vom Dr. Messner die Entscheidung getroffen, die Geräte abzuschalten. Er hat uns noch zum Inkubator begleitet und sie haben dann effektiv vor uns die Geräte abgeschalten worden und plötzlich war da die Ruhe, war auch so ganz ein einprägsamer Moment, als plötzlich überhaupt nichts mehr zu hören war. Das Baby ist vor allem gleich drinnen gelegen, hat man ja keinen Unterschied gemerkt. Aber auf einmal, und sie haben natürlich die Säuglingsschwestern, haben noch die ganzen Schläuche und alles entfernt von unserem Baby und haben das Baby ins Außen gehabt und ins in den Arm gegeben. Nicht? Und haben gesagt, ja, das ist jetzt die Zeit der Verabschiedung vom Baby. Nicht? Und tatsächlich, sie haben auch gesagt, wir kriegen jetzt Zeit, wie viel wir wollen und wie viel wir brauchen. Und wir seien wirklich da über Stunden. Also das war, es war ja da 18. Februar. Ja, es wird noch schnell finster, weil ich weiß, es ist dunkel geworden draußen und wir sind alle noch mit unserem Baby in den Armen da gesessen. Natürlich haben wir geweint und die ganzen Emotionen. Ja, wir haben das Händel gehabt von ihm, das Viertel haben wir gehabt und ich kann mich erinnern, wie das Händel alle kälter geworden ist. Und also wir haben das wirklich so eins zu eins einfach miterlebt, im Sterbeprozess von unserem Sohn, in unseren Armen miterleben gekannt und gedarft, weil das war heilsam, das zu sehen, nicht, wie er von uns gegangen ist, ja.
Und also Sie haben schon alles richtig gemacht. Ja. Sie sagen aber jetzt im Nachhinein dann, dass Sie Ihre Schicksalsschläge nicht richtig aufgearbeitet haben, weil dann kamen ja noch die Eltern dazu, einige Jahre später. Ja, ja. Aber das mit den Kindern haben Sie schon irgendwo richtig gemacht oder aufgearbeitet oder versucht aufzuarbeiten.
Also so im Nachhinein denke ich mal, ja, bis zu einem gewissen Punkt schon. Aber wir sind noch die Kinder, sind wir noch relativ schnell. Ich meine, wir waren noch relativ ein junges Ehepaar, relativ. Und dann hat sich für uns die Frage gestellt, relativ schnell, können wir überhaupt Kinder kriegen oder nicht? Oder sollen wir in Richtung Adoption, Pflege, es gibt ja noch andere Varianten, sollen wir uns in die Richtung informieren und so. Ich denke, wir haben da relativ schnell umgekehrt mit den Gedanken zu spielen, was heißt das jetzt für unsere Zukunft? Das war für mich auch wichtig. Nicht? Mhm. Also ich war nie die Frau, was so irgendwie gesagt hat, ich will unbedingt Kinder haben. Es war schon so, wenn man mich in meinen jungen Jahren gefragt hätte, hätte ich sicher gesagt, ich möchte gerne eine Familie mit Kindern haben, aber nicht so ganz verbissen, ja, ich will unbedingt Kinder haben. Aber in dem Moment, wo wir die zwei Kinder verloren haben, Sam hat sich wirklich fest die Frage gestellt, will ich das überhaupt
für mich? Ist da nicht noch mehr der Wunsch gekommen?
Ja, eben, der Sache habe ich gewählt, auf den Grund gehen. Will ich jetzt, weil wenn wir wollen Kinder kriegen, dann habe ich gewusst, müssen wir jetzt was tun. Also entweder medizinisch das voll und ganz anklären oder uns in andere Richtungen bewegen. Und Adoption, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Da müssen wir wirklich aktiv werden. Dann ist es nicht mehr einfach so, wir werden schwanger und kriegen ein Kind, wie es halt so üblicherweise geht. Nicht? Und wir haben uns entschieden, dass wir uns auf die Suche machen nach den medizinischen Gründen, ob es medizinische Gründe gibt, was man eventuell kann in den Griff kriegen. Wir haben noch ganz intensiv an dem gearbeitet. Das heißt, wir sind ganz viele verschiedene Gynäkologen gegangen. Innsbruck, außerhalb von Inselland, haben wir Gynäkologen aufgesucht mit den ganzen Unterlagen und haben einfach einmal zu schauen, was ist Sache und gibt es da noch eine Hoffnung sozusagen. Nicht? Bis wir schlussendlich, ja, sogar noch im Krankenhaus von Brunnig mit der Ärztin, die Dr. Kamera, war uns da sehr behilflich. Und die Zell ist die gewesen, was noch eine Idee ich sage es halt einmal so, wie ich es empfunden habe. Die Zell hat gesagt, da machen wir mal ganz genau eine Blutkontrolle. Die schicke ich mal, ich weiß nicht mehr, ist die noch Brescia, glaube ich, die geschickt worden, die Blutkontrolle. Da hat es einige Wochen gedauert oder Monate, bis da das Ergebnis gekommen ist. Und da hat sie einen Hinweis gefunden. Also da hat sie gesagt, da hat sie irgendeine Gerinnungsstörung, an dem kann es liegen, dass bei mir in der Plazenta jedes Mal so Entzündungsherde entstanden sein und Thrombosen. Sie hat uns noch ganz, ganz fest Hoffnung gemacht, dass es bei einer dritten Schwangerschaft mit medizinischer Unterstützung, also ohne was Gott welche Medikationen, aber halt echt so Blutgerinnungsmittel, dass man das in den Griff kriegen kann. Das. Natürlich mit einem Risiko auch allem noch und sollen wir eben auch noch
gemacht und gemacht. Das ist dann auch erfolgreich gewesen. Sie haben ja zwei gesunde Töchter, 19 und 16, haben wir schon gesagt. Mhm. Frau Seebacher, wir machen die erste Musikpause und vielleicht die einzige, glaube ich, in der Sendung. Sie haben ein Lied, das Sie irgendwie so sinnbildlich für all Ihre Gefühle und Gefühlschaos, die Sie erlebt haben, immer wieder angehört haben und das Sie immer wieder an diese Zeit erinnert. Mhm. Das ist ein Lied, das man eigentlich kennt, The Sound of Silence, aber nicht The Sound of Silence, das Original aus den 50er oder 60er Jahren, sondern ein anderes von Disturbed, das ist eine Heavy-Metal-Band, die dieses Lied gecovert hat. Was bedeutet Ihnen dieses Lied, wenn Sie es hören?
Das Lied transportiert eigentlich ganz wahnsinnig gut meine Emotionen, die ich da während der 5 Schicksalsschläge beziehungsweise auch noch die Schicksalsschläge gefühlt habe. Zu den Lehrern bin ich gekommen, weil ich eben die Diplomarbeit nach dem Mentaltraining gemacht habe. Dann hat es einen Moment gegeben, wo wir in Auftrag gekriegt haben, irgendwas zu machen mit einem Lied und einem Video und so, was uns halt entspricht. Und ich habe das Lied gefunden, den Song gefunden für mich. Der transportiert wirklich so meine, ja, die ganzen emotionalen Phasen, so die Wut und die Aggression auf das Leben und auf die Schicksalsschläge, weil ich ja teilweise auch Wut gehabt, dass uns das oder mir das alles passiert. Und das, denke ich, hört man da ganz gut in den Lied raus, weil das fängt so ganz fein und ruhig an. Und dann spitzt sich das zu, und dann kommt man so richtig so, kann man sich richtig in eine Aggression und Wut und Zorn inne fühlen und inne denken, um nachher wieder als Schieren ausklingen zu lassen und wieder ruhig zu werden. Und ja, das Lied ist einfach, das transportiert meine Emotionen.
Dann hören wir es uns an, Disturbed, The Sound of Silence.
Sound of Silence Disturbed. Sie hören das Radio Wohnzimmer hier auf Frei Südtirol. Mein Name ist Gertrud Brenn und bei mir zu Gast ist heute Helga Seebacher. Sie ist Psychologin und Neuromentaltrainerin. Sie ist eine Frau, die vieles mitgemacht hat schon in ihrem Leben, der es aber heute gut geht und die nach 5 wirklich schweren Schicksalsschlägen positiv ins Leben blickt. Wir haben jetzt ein bisschen Revue passieren gelassen, die Dinge. Sie haben dann 2 gesunde Töchter auf die Welt gebracht, was natürlich wahrscheinlich auch eine sehr große Freude war, mal abwechslungshalber. Mhm. 2 schöne Erlebnisse in Ihrem Leben und im Leben Ihres Mannes. Sie haben 2 Kinder verloren. Wie sind Sie denn mit den Mädchen umgegangen in Bezug auf dem, was passiert ist? Also wissen die, dass diese 2 Brüder gegeben hätte?
Ja, das ist für uns allem ganz wichtig gewesen, dass die Mädchen von klein auf altersgerecht unsere Geschichte kennen Und unser zweiter Sohn ist ja im Friedhof Feinsendorf beerdigt oder begraben. Deswegen sind wir natürlich auch regelmäßig zum Grobgang. Und ja, ich denke, das ist ganz eine offene Geschichte.
Würden Sie sagen, das hat vieles wettgemacht, die zwei gesunden Töchter dann? Ja, dieses Glück, zwei gesunde Kinder dann auf die Welt zu bekommen?
Das ist eine schwierige Frage. Weil natürlich hat es schon, also wir haben, ja, wie Sie gesagt haben, wir haben das Glück gehabt, noch die zwei gesunden Töchter auf die Welt zu bringen. Aber trotzdem habe ich ja eben
wiegt's
das.
Nicht auf.
Nein, genau, es wiegt nicht auf, insofern, dass sie echt allem gespürt haben, da müssten eigentlich auch noch die zwei Buben sein. Und ja, irgendwie, deswegen war das ja ganz wichtig auch für uns als Familie, dass wir allen wieder gesagt haben, wir haben eigentlich vier Kinder, wir haben nicht zwei Kinder jetzt von dem her. Das, ja.
Es heißt ja immer, Zeit heilt alle Wunden. Da haben Sie ja dann ein paar Jahre Zeit gehabt, dass diese Wunden vielleicht heilen, dass Sie diese Trauer in Ihr Leben, in Ihren Alltag mit eingebunden haben. Mhm. Die Kinder waren da, sie hatten zu tun. Dann kamen die nächsten Schicksalsschläge. Dann ist, glaube ich, der Vater zuerst erkrankt und dann die Mutter auch. Sie haben gesagt, vorhin Wut, Aggression war auch ein großer Teil in dieser ganzen Zeit.
Ganz fest.
Dass Sie einfach gesagt haben, wieso muss mir das passieren? Wieso muss gerade ich diese ganzen schlimmen Sachen erleben?
Ja, ganz genau. Oh, das war ganz, ganz ein intensives Gefühl, was ich gehabt habe.
Das frustriert auch, oder?
Ja, ganz genau.
Weil da gibt es keine Antwort.
Ja, genau. Weil nachdem wir die zwei gesunden Mädchen auf die Welt gebracht haben, wenn es so weitergegangen war, nachher denke ich mir, ja, hätte ich irgendwie ins Leben auch wieder schieren zurückgefunden und so. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich das Gefühl, es ist so, ist eine nach dem anderen passiert und ich bin niemals so richtig rausgekommen, also rausgekommen. Von einem Schicksalsschlag zum nächsten. Es hat keine Erholungszeiten gegeben, wohl dazwischen eben die Geburt von die Töchter. Aber relativ gleich mal danach ist eben die Tumordiagnose.
Ihre Eltern waren beide nicht alt, waren in den 60er Jahren.
Sie sind halt schon Pensionisten, gerade. Oder halt, sie waren recht rüstige Pensionisten. Also meine Mama zum Beispiel, was jetzt als die zweite war, was gestorben ist von meinen Eltern, war 66, weil sie gestorben ist. Nicht? Und sie haben Bäre, Bauchspeicheldrüsenkrebs gekriegt und Papiere. Komischerweise total wie ein Blitz vom blauen Himmel, also total unerwartet, ohne große oder was Gott welche Symptome vorher, einfach so kleinere Hinweise, aber ja.
Sie sagen, Ihre Eltern waren extrem stark und haben versucht, Sie da nicht so zu belasten. Wie war denn das vorher? War das immer so bei Ihren Eltern, dass Sie versucht haben, Sie nicht so sehr zu belasten, weil Ihnen ja die Dinge vorher passiert sind, vielleicht auch?
Kann schon sein, ja, dass sie es halt probiert haben. Aber besonders aufgefallen ist in der Zeit ihrer Krankheit, dass sie, ja, die Krankheit, die haben sie souverän getragen. Also die schon umgekehrt von der Diagnosestellung bis hin zu den ganzen Chemotherapien, die sie ja teilweise auch parallel gemacht haben. Also die sind parallel miteinander
gemeinsam
zu der Chemo nach Brixen gefahren und haben ab und zu mal danach noch irgendwo in einem Restaurant gegessen. Und haben mich umgerufen, ich war gerade in Elternzeit von unserer kleinen Tochter und haben halt gesagt, nein, es ist alles gut gegangen und die Werte haben gepasst und sie haben Chemotherapie gemacht und weil alles so gut gegangen ist, sind sie jetzt nicht was essen gegangen und die haben oft so kopfschüttelnd, irgendwie war ich ja ganz froh und zufrieden, dass sie das so gut tragen, nicht? Und dachte, das macht für keinen, wie passt das zusammen, nicht so, man muss einfach sagen, sie haben Bera eine Diagnose gekriegt, wo man weiß, das ist hoffnungslos. Also die Ärzte haben das nicht so ganz klar gesagt. Und da ist er sogar operiert worden und ist noch kurzzeitig einmal für gesund erklärt worden. Aber eben gesund erklärt, haben wir ihn schon gleich gedacht, ja, was heißt das und wie lange geht das? Und er hat noch genau ein Jahr danach, bald eben die Mama die gleiche Diagnose gekriegt hat, ist auch bei ihm wieder der Befund positiv sozusagen gewesen, nicht, dass da irgendwas wieder nachgewachsen ist. Und deswegen haben sie noch ein Jahr parallel die Krankheit ertragen. Und ja, und sind noch ein Abstand von einem Jahr, sind sie noch, also jeweils im Sommer 2011, der Tata, und im Sommer 2012 ist noch die Mama verstorben.
Wie erinnern sich denn diese zwei Ereignisse?
Also beim Tata war ich direkt dabei, weil er verstorben ist, und selber für mich, es klingt komisch und vielleicht es gibt Leute, die das nicht verstehen, aber es war schön, dabei zu sein. Es war heilend, dabei zu sein. Die Mama war dabei und wir zwei sind ins Gegenüber von seinem, also rechts, eine links gestanden, weil er seine letzten Atemzüge gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns umgeschaut, meine Mama und ich. Und die Mama war das auch schon schwerst krank. Sie hat genau in seinem Tag Chemotherapie gehabt, weil er verstorben ist. Und sie hat mich dann so angeschaut und dann hat sie mir gesagt, jetzt erst recht, also jetzt geht der Kampf erst recht los. Und hat mich so angeschaut und den Blick natürlich, das war ein Blick, den werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Nicht? Weil sie das so ehrlich gemeint hat und wirklich mit so viel Hoffnung,
Überzeugung,
dass das gut ausgeht. Weil ich muss sagen, sie hat wirklich bis zum letzten Moment, bis zu den letzten Tagen, sie ist ja kognitiv, bis zu den letzten zwei Tagen war sie kognitiv ganz gut also da. War sie überzeugt, dass vielleicht ist genau bei mir jetzt ein Wunder, vielleicht passiert genau bei mir so ein Wunder. Also sie war so voller Hoffnung und nicht, ich darf jetzt nicht sagen, dass sie da ganz blauäugig war oder was weiß ich nicht, sondern sie hat einfach nicht aufgeben, die Hoffnung nicht aufgeben, bis zuletzt. Und ich glaube, das hat ins erwachsene Kinder in dem Moment fest geholfen, um die ganze Situation zu ertragen.
Nicht? Welche Rolle spielen denn Ihre Brüder in dieser Geschichte mit den Eltern?
Wir haben zu dritt die Pflege von der Mama zuletzt übernommen. Also sie war jetzt die letzten Wochen war sie zu pflegen. Jetzt ich und schon, sie haben einen Vorteil gehabt von zeitlichen her, dass sie genau sein in Elternzeit war von meiner jüngeren oder von unserer kleinen Tochter. Und dann habe ich einfach mehr Zeit gehabt, aber auch meine Brüder sein da gewesen. Wir haben uns die Nächte zum Beispiel auch geteilt, weil die letzte Zeit ist halt noch irgendjemand von uns bei der Mama in der Wohnung geblieben, auch eben in der Nacht hauptsächlich. Wir haben uns schon fest gegenseitig unterstützt, muss ich sagen. Also Hut ab, so im Nachhinein, das sind ja mein Buch geschrieben von meinen Brüdern, die natürlich, ich meine, sie sind nicht im sozialen Bereich tätig und sie haben ganz andere Tätigkeiten und haben echt, also wirklich als gedumperte Mama, was so ein Pflegeunfall ist. Also das war überhaupt kein Thema, dass sie das ätieren kannten.
Frau genau, Silbacher, ja. 2011 und 2012 sind dann die Eltern verstorben. Mhm. 2020 haben Sie dann die Diagnose Multiple Sklerose bekommen und da ist dann der Wendepunkt in Ihrem Leben, wo Sie dann sagen, so, jetzt ist genug, jetzt ist aus, jetzt muss ich irgendwas machen, was ich noch nie gemacht habe, weil irgendwas muss ich ändern. Mhm. Was haben Sie denn bis 2020 gemacht? Sie haben eigentlich ganz normal dahin gelebt, oder?
Ja,
und Ihre Aufgabe erfüllt und Ihre Sachen gemacht.
Genau, ich war fleißig, ich habe gearbeitet. Gearbeitet in der Zeit war ich ja Sprengleiterin vom Sozialsprengel Hochpustertal. Habe insofern auch recht eine intensive Arbeit gehabt und war wirklich richtig froh, dass ich so eine tolle, schöne, intensive Arbeit habe. Bin an viel Zeit beim Pendel verbracht, weil ich bin ja allem Findl-Innichen mit dem Zug gependelt. Das war im Grunde jetzt im Nachhinein alles Ablenkungsmanöver, kann man fast sagen. Nicht? Also ich habe einfach ganz viel getan in der Zeit, nachdem meine Mama verstorben ist. Hätte ich einen geilen Jungen gehabt, sie arbeiten.
Aber die Trauer war schon da beim Tod von der Mama.
Das ist ein Kapitel für sich. Nein, eben, die Trauer war eigentlich in der Zeit, bevor sie verstorben ist. Und da kann man auch in meinem Buch noch Näheres nachlesen, weil es ist ganz ein interessantes Phänomen, die antizipatorische Trauer. Jetzt haben wir nicht die Zeit, dass ich da ganz, dass ich ausholen kann. Leider nur einen Satz gesagt. Das ist so seine starken Gefühle, die man hat, wenn ein Mensch zu pflegen ist, eben, wo man weiß, es geht dem Ende zu. Sie haben ganz, ganz starke Gefühle, ganz starke Gefühle. Und bei mir waren die wahrscheinlich auch, weil das mit dem Tata erst kürzlich war und davor das mit den Babys. Bei mir waren die Gefühle wahnsinnig stark. Ich kenne sie jetzt nicht bei anderen Menschen, aber ich habe ja Gefühle durchlebt, eben Aggression, Wut, Trauer, da ist alles zusammengekommen. Auf der anderen Seite habe ich mich gemisst oder gewillt zusammenreißen, weil ich ja zwei kleine Mädchen, Töchter habe. Und dann habe ich nicht gewillt, vor ihnen meine ganze Wut und Aggression auslassen und so. Deswegen die Trauer habe ich eigentlich in der Zeit, bevor die Mama verstorben ist, ganz fest gespürt. In dem Moment, wo die Mama verstorben ist, so erkläre ich es halt jetzt allem. Und die haben mir ja Wissen angeeignet und dass das wirklich möglich ist. Ich habe meine Emotionen einfach total praktisch mit der Mama, mit dem Sarg in das Grab hineingelegt und sozusagen meine Emotionen total
begraben.
Mit der Mama miteinander, genau. Und danach bin ich übergegangen ins Funktionieren. Wahrscheinlich meine Erklärung ist, dass ich den Schmerz nicht mehr aushalten gekannt habe. Der Schmerz war so groß in dem Moment, weil ich Sam so richtig mitkriegen kann, was mir jetzt alles passiert ist, so hintereinander. Und dann war der Schmerz unerträglich. Ich habe alles begraben und habe einfach funktioniert. Bis 2020
und
habe ich
das so betrieben. Und das soll man nicht machen.
Jetzt, und genau jetzt. Zu Sam habe ich das Buch geschrieben, weil ich weiß inzwischen, dass das viele Menschen so ähnlich betreiben. Jetzt vielleicht nicht, weil ihnen 4, 5 Schicksalsschläge hintereinander passiert sind.
Das wünscht man niemandem, natürlich.
Genau. Es reicht oft auch ein Schicksalsschlag oder eine schwere Krise oder ein Todesfall. Aber wir haben das oft auch nicht gelernt, mit Trauer umzugehen. Für viele Menschen ist das so unangenehm, das Gefühl. Der Schmerz, was da auch kommt, wenn du wirklich eine Person verlierst, die du geliebt hast, dann ist das ja fast nicht zu ertragen. Und ich denke, das passiert in ganz vielen Menschen, dass sie noch lieber, also es ist ja nicht eine bewusste Entscheidung, sondern mehr unbewusst, nicht? Dass sie noch übergehen ins Funktionieren, ins Ablenken, Arbeiten, keine Ahnung was alles.
Ist das nicht auch ein Schutz? Aber ist das nicht ein Schutz auch, weil man es sonst nicht erträgt?
Genau. Das aber? Ist, ja, aber. Aber es kommt irgendwann, kommt's halt. Nicht? Also wenn man inzwischen weiß, weil ich mich fest damit beschäftigt habe, bevor ich das Buch geschrieben habe, wenn man die Trauer nicht durchlebt, weil sie wirklich zu durchleben ist, die ganzen Emotionen, was dazu gehören, weil Trauer ist nicht nur weinen, Trauer ist ganz viel, als was
ich heute erwähnt habe.
Ja, nicht nur die 5 Phasen, sondern auch ganz viele Emotionen. Eben das, was ich alles gesagt habe, nicht zwischen Wut,
Hass,
Frustration,
Aggression.
Neid auf andere, das ist alles normal. Und viele Menschen...
Der Neid, dass es den anderen nicht passiert.
Genau, ja. Der Neid, ja. Dass es den anderen nicht passiert. Oder so die Opferhaltung, das sind alles ganz schwierige Emotionen, die ganz viel Leid zulassen. Nicht? Aber irgendwann kommen die halt auch. Und wenn sie rauskommen, noch 10 Jahre zum Beispiel, dann kommen sie zum Beispiel in der Form von Symptomen, nicht von körperlichen Symptomen. Und eben, das ist ja mein Fall gewesen.
Dass sie die Diagnose Multiple Sklerose gehabt haben.
Genau, 2020 habe ich noch wirklich krasser, wirklich das Symptom, das ich war alles anders.
Was war das für ein Symptom, was ihr
hatte? Ja, ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr reden gekannt.
Weil keine Stimme da war?
Nein, eben, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn ich das so, gell? Das muss man sich so vorstellen, also ich war wie eine schwerst betrunkene Frau, aber wirklich schwerst betrunken, darf ich sagen, die allein mehr gelallt hat. Also das ist jetzt, vielleicht ist es übertrieben, wenn ich so von einem Tag auf den anderen, aber innerhalb 2, 3 Tage ist das so intensiv geworden, das Symptom.
Die Zunge gelähmt, oder wie?
Auch nicht die Zunge gelähmt, nein. Ich kann es nicht anders erklären. Ja. Es ist einfach nicht gegangen. Ich habe nicht mehr reden gekannt. Ich habe schon die Gedanken gehabt, das ist nicht so eine Störung gewesen, dass ich nicht gewusst habe, was sagen oder dass so funktional etwas nicht funktioniert hat. Also Zunge, Mund, alles normal funktioniert. Ich habe so gelallt. Und natürlich mit aller Konsequenz, nicht, dass ich in der Erste Hilfe bin und sofort in Neurologie. Man hat ausgeschlossen, dass es Schlaganfall ist, dass es ein Kopftumor ist, weil ich war ja vollkommen überzeugt, jetzt so wie es als ich war ja in der Opferhaltung, dass es nicht mehr geht und war mir sicher, das kann leider ein Gehirntumor sein.
Aber was hat Ihnen dann schlussendlich die Augen geöffnet?
die Diagnose.
Und wie sind Sie dann zur Neuromentaltrainerin geworden?
Ja, genau. Ist das also die Diagnose oder? Am 23. Dezember 2020 habe ich die Diagnose gekriegt. Und die Diagnose, das ist auch so ein Tag, den ich nie mehr vergessen werde, der hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, insofern, dass ich gewusst habe, so, jetzt muss ich irgendwas tun. Weil so, wie ich jetzt gelebt habe, seit die Mama gestorben ist, das funktioniert nicht. Aber mir ist wirklich erst das bewusst worden, weil nach außen hin habe ich allem gehört, du bist stark und du machst das gut.
Haben Sie das gebraucht? Hat das gut getan, das zu hören? Und haben Sie in der Zeit vorher wirklich keine großen Gefühle erlebt?
Ja, genau. Jetzt
im Nachhinein gesehen?
Nein, da habe ich nicht. Das ist mir noch erst eben mit der Diagnosestellung bei Lungenkrebs zu überlegen, was ist da jetzt alles gewesen? Nach den Schicksalsschlägen, nach den vier. Und Sam ist mir so schier langsam bewusst worden, auch mit Hilfe von Lesen von Büchern, eben noch eine Neuromentaltrainingsausbildung gemacht, um, weil ich gewusst habe, Sam geht zum, Sam tut man mit Gedanken, an die Gedanken arbeiten, Emotionen und so weiter. Und im Laufe von dem ganzen Prozess ist mir bewusst worden, wie ich seit dem Tod von der Mama bis hin zu der Diagnosestellung gelebt haben. Und das sind immerhin 8 Jahre nicht. 8 Jahre, was da vergangen sind, wo ich funktioniert habe, ohne Gefühle. Da hat es keine Gefühle mehr gegeben. Es hat vielleicht.
Mit den Kindern?
Eben. Es hat schon um Weihnachten. Und also ich kann mich erinnern, dass ich aktiv so irgendwie mir gedacht habe, ja, jetzt ist ja Weihnachten. Stell dir vor oder fühle inne, wie das die Mama Sam gemacht hat, mit Enkel, das Kinder gewesen sei. So, und dann habe ich mich Sam innegefühlt. Oft habe ich die Erklärung gehabt, ja, okay, als Erwachsener wird man keine Emotionen mehr so haben. Irgendwie habe ich oft einmal die Erklärung gehabt für mich. Und ich habe sie auch nicht einmal so vermisst. Also das ist wirklich erst mit der Diagnosestellung, ist mir so richtig aufgefallen, na ja, irgendwie, die Gefühle gibt es gar nicht mehr, ich habe ja keine Gefühle mehr. Und so irgendwie lassen wir die negativen Gedanken und allem die Angst, was kommt als nächstes, keine Träume, Visionen, das hat es alles nicht mehr gegeben. Nicht?
Frau Seebacher, wir müssen leider zum Ende kommen. Vielleicht kurz, Sie haben diese Neuromentaltrainingsausbildung gemacht, abgeschlossen und versuchen jetzt, neben Ihrer Arbeit, die Sie weiterhin machen in der Bezirksgemeinschaft, anderen Menschen zu helfen. Wie wollen Sie das machen oder wie machen Sie das?
Da ich ausgehend von meinem Buch, das ich geschrieben habe, eine kleine Freiberuflichkeit gestartet als Neuromentaltrainerin, weil ich mit dem Neuromentaltraining wirklich Methoden und Techniken an die Hand kriege, um an Gedanken, Gefühle zu arbeiten, um Blockaden zu lösen und so weiter. Und genau weil ich die Sachen an mir selbst in der Ausbildung angewendet haben und was, wie effizient die ganzen Methoden und Techniken sein, mache ich das jetzt eben mit Menschen, die sich melden. Also ich bin auf Facebook recht aktiv, das heißt, ich schreibe für meine Zielgruppe Posts und ja, also man kann sich bei mir melden und ich biete gerne Neuromentaltraining bei Menschen und die betroffen sein von Schicksalsschlägen und Krisen.
Vielleicht erinnern wir nochmal an den Titel oder nochmal, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Der Titel des Buches ist Aufstehen, Weitergehen, Leben, Resilienz, Stärken, Schicksalsschläge meistern. Frau Seebacher, wir sind am Ende der Sendung. Vielen, vielen Dank für Ihre Geschichte und für Ihre Offenheit, auch diese zu erzählen. Vielen Dank dafür und weiterhin alles Gute auf dem Weg ins Leben hinein.
Mhm. Dankeschön. Und es war mir eine große Ehre, hier eingeladen zu werden. Dankeschön.
Hat mich sehr gefreut. Danke. Das war das Radio Wohnzimmer. Sie können das Gespräch mit Helga Seebacher im Radio Wohnzimmer auch nachhören in unserer Radiomediathek von Reis Südtirol. Wir sagen danke fürs Zuhören. An der Sendetechnik war Daniele Tigliani. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören hier im Radio Wohnzimmer. Inzwischen machen Sie es gut. Alles Gute.